Querraum Talk, Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur. Von Rotonda Business Club und Jung.
Hallo Markus.
Hallo Raphael.
Markus, wie wohnst du eigentlich? Neubau oder Altbau?
Also ich wohne jetzt im Neubau. Aber tatsächlich habe ich in der ersten Wohnung im Altbau gewohnt und das war, ja, wie kann man sich das vorstellen, ne? Kölner Innenstadt, so ein Vorkriegsgebäude, und das hat mein damaliger Vermieter, als er in Rente gegangen ist, hat er sich das gekauft und hat das, wie soll ich dir mal sagen, nach bestem Wissen und Gewissen selber saniert. Er hat das gut gemacht, aber er war halt kein Profi und das konnte schon mal abenteuerlich sein, ne? Wenn man da einen Nagel in die Wand geschlagen hat, was einem da so entgegenkam. Wie ist das bei dir?
Also während des Studiums, natürlich klar, eigentlich eher Altbau, mehr konnte man sich nicht leisten, aber ich muss sagen, beste Erfahrungen gemacht, weil wenn so ein Altbau schön saniert ist, dann hat man nicht nur den optischen Effekt, sondern alles drumherum, macht wirklich Spaß. Aber heutzutage, ja, da wohne ich in einer Eigentumswohnung im Neubau, aber ich muss so nachhinein sagen, dass ein gut sanierter Altbau einfach so seine Vorzüge hat und den Charme, also da zieht es mich schon. Ja. Alter dahin.
Ja, das ist irgendwie der Charme, ne, den Altbau hat. Das ist, also ich konnte mir tatsächlich auch lange gar nicht vorstellen, im Neubau zu wohnen. Habe mich dann aber von bodentiefen Fenstern und, also ist halt auch schön, ne, wenn nicht die halbe Wand wegbricht, wenn man was reinbohren will. Das war so meine Erfahrung. Aber Altbau hat halt einfach was, ne, und ja, also letztlich natürlich können wir die Brücke schlagen zu unserem heutigen Gast. Das ist nämlich Bastian Vetter. Der ist Geschäftsführer der Dachgeschossimmobiliengruppe aus Mannheim. Und das Unternehmen, das ist spezialisiert nicht auf einfache Altbauten, sondern auf Denkmalschutzprojekte und Sanierungen. Also Bastian Vetter und seine Kolleginnen und Kollegen, die machen zum Beispiel aus alten Brauereien oder Buchfabriken, machen die Wohnungen. Und das ist natürlich ein spezielles Feld der Projektentwicklung. Und darüber möchten wir mit ihm sprechen, über die besonderen Anforderungen, die solche Projekte mit sich bringen. Also zum Beispiel, wie passen eigentlich Klimaschutz und energetische Sanierung zum Thema Denkmal? Wie geht das zusammen? Wie steht es um smarte Gebäudetechnik und vieles mehr, was uns sonst noch so einfällt? Und deshalb würde ich sagen, wir legen einfach mal los. Mein Name ist Markus Gerhardt. Ich bin Programmleiter Immobilienwirtschaft im Rotonda Business Club.
Und ich bin Raphael Tkatsch, Customer Experience Manager bei Jung. Herzlich willkommen zum Sphäreraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur. Ja, Bastian, herzlich willkommen bei uns in unserer Runde, in unserer Rotonda Podcast Runde. Prima, dass du dir nochmal Zeit genommen hast und uns mal ein paar Einblicke geben kannst aus deinem alltäglichen Tun als Spezialist für denkmalgeschützte Revitalisierungen. Sag mal nochmal ganz kurz, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Also die banalste Frage der banalsten Fragen eigentlich, weil ich meine, wenn man jetzt so mal dein Alter anschaut, du bist, glaube ich, der Jüngste hier in unserer Runde.
Vielen Dank, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung nochmal. Ja, wie kommt man dazu? Das frage ich mich manchmal selber. Ich bin weder Bauingenieur noch Architekt. Manchmal versuche ich zu erklären, mein erstes Wort war aber Betonmischer. Vielleicht kommt daher die Baustellenaffinität. Tatsächlich bin ich mit meinen zwei jetzigen Partnern da so ein Stück weit reingerutscht, dass wir gesagt haben, ja, wir können Projektentwicklung und wir wollen gerne komplexe Projekte irgendwie machen. Wir haben einen, der tatsächlich aus der Projektentwicklung kommt. Und ja, wir beiden anderen kommen eher aus dem IT-Umfeld und aus der Mathematik und der Volkswirtschaft und haben dann gesagt, ach, ja, bauen, das kriegen wir schon auch irgendwie selber hin. Wir machen das jetzt einfach mal.
Ich wollte gerade sagen, hört, Immobilien ist total einfach, das machen wir jetzt auch.
Genau, ja. Haben wir dann auch festgestellt, dass es nicht immer so einfach ist. Haben es aber so ein bisschen nebenher versucht anzufangen, erstmal zu unterstützen, Bauträger, die wir irgendwie kannten aus dem Netzwerk, in der Projektfinanzierung zu unterstützen, über unser Netzwerk, über Projektunterstützung im Sinne von Projektmanagement und Steuerung zu unterstützen mit unseren Erfahrungen und haben dann einfach bei mehreren festgestellt, die Defizite sind schon ziemlich groß, den Rest, den kriegen wir schon noch irgendwie noch hin, lasst es doch mal selber machen, und haben dann zwei Projekte selber projektiert, Baugenehmigung erwirkt, haben dann da tatsächlich die Gesellschaft komplett verkauft wieder und sind dann an das jetzige Projekt, wo wir uns Raphael kennengelernt haben, rangeraten und haben dann auch gleich gesagt, ja, also das erste wirklich alleine zu dritt Projekt, das machen wir direkt, 60 Wohnungen, 28 im Denkmal und noch 32 Neubauwohnungen dazu. Alle um uns herum haben gesagt, wir sind irgendwie ein bisschen verrückt, haben das aber so durchgezogen. Und aktuell sind wir mitten im Innenausbau, im Denkmal und werden Ende des Jahres fertig sein und sind dabei, neue Sachen anzukaufen, neue Projekte zu entwickeln. So sind wir da reingerutscht, ja.
Okay. Aber wenn man das jetzt mal so ein bisschen Revue passieren lässt, das erste große Projekt ist es wirklich tatsächlich jetzt die Gesangsbuchfabrik. Das heißt, die Erfahrung mal in so ein fertiges Gebäude, wenn es fertiggestellt und fertig umgebaut ist, mal reinzugehen, kommt ja noch. Mhm. Das wird ja wahrscheinlich etwas ganz Besonderes sein. Das heißt, jetzt zusammengefasst, braucht man denn eigentlich eine riesengroße Erfahrung im Denkmalschutzgebäude, in der Revitalisierung des Denkmalschutzgebäudes, oder geht man da einfach mit einem gesunden Menschenverstand und mit einer gewissen Grundkenntnis daran?
Also der gesunde Menschenverstand hilft auf jeden Fall und es hilft, sich vernünftige Partner einzukaufen. Also ich habe es ja gesagt, wir sind keine Architekten, keine Bauingenieure, aber die Architekturleistung, die Statikleistung, Fachplanung kann man sich entsprechend zukaufen und muss dann schon aber darauf achten, dass man die entsprechenden Partner findet, die wirklich auf das Thema spezialisiert sind und auch die notwendige Erfahrung und Flexibilität mitbringen. Weil mit einem Architekten, der normalerweise, weiß nicht, irgendwelche Gewerbegebäude baut, neu auf der grünen Wiese, der wird sich extrem schwer tun, mit einer Denkmalbehörde sich zu unterhalten. Weil der Schwerpunkt, mit welchen Behörden auch gerade in der Genehmigungsphase ich mich unterhalte, ist fundamental anders und auch der Umgang mit einem Gebäude, das schon steht und das auch historisch irgendwie interessant, wichtig ist und auch meistens ein Faktor in der Stadt ist. Also beispielsweise die Gesangbuchfabrik, die war 15 Jahre lang ein Schandfleck in der Stadt, aber jeder kannte es. Also wir haben uns auch mit ganz vielen Leuten unterhalten, die selber da gearbeitet haben, wo die Eltern, die Großeltern da angestellt waren und jeder hat irgendwie so eine eigene Geschichte zu erzählen und der Umgang ist schon wichtig, aber da hilft schon der gesunde Menschenverstand und der Wille dazu, sich darauf einzulassen, aber eben halt auch die Partner dazu. Ja.
Würdest du denn eigentlich sagen, weil du beschrieben hast, ihr kommt ja aus anderen Bereichen zum Teil, also du ja vor allen Dingen auch, aus der IT dann, dass man da eine andere Denke hat und das vielleicht sogar hilft, ne? Also weil wir sagen ja oft so, ne, wir sind immer, Raphael und ich beide, im Baubereich irgendwie unterwegs und dann ist man ja auch so in den Strukturen und in den üblichen Denkweisen und Denkmustern irgendwie gefangen, ne? Und jemand, der von außen kommt und vielleicht da anders funktioniert, für den gibt es ja auch Vorteile.
Auf jeden Fall. Also vielleicht hilft schon so das erste Gefühl, was man im Mathestudium, was mein Partner gemacht hat und ich mal angefangen habe, Physik zu studieren. Man lernt im ersten Semester irgendwie erstmal, ja, ist ja schön, dass du eine 1 in Mathe hattest im Abi, aber vergiss mal alles. Wir überlegen uns erstmal, was sind eigentlich Zahlen? Und wie stehen eigentlich Zahlen zueinander? Und das ist, glaube ich, so eine Art an Problemstellung heranzugehen, die extrem hilft, sich in neuen Bereichen zurechtzufinden. Und was uns extrem darin geholfen hat, anders zu sein als andere, ist, dass wir aus der IT kommen und gesagt haben, naja, wenn wir schon aus der IT kommen, dann machen wir alles digital. Alles, was geht, wird von Tag 1, auch wenn wir wirklich wenig Leute sind, es wird alles komplett durchdigitalisiert. Jeder Prozess, jedes System, das ist alles so, dass ich jetzt auf meinem Handy kann ich Rechnung freigeben, ich kann da Aufträge beauftragen, ich kann in jeden Kundenvertrag reingucken und kann das von überall auf der Welt an jedem IT-Gerät. Und das war für uns essentiell, dass wir am Anfang gesagt haben, da müssen wir stark sein. Und dann kriegen wir das, können wir unsere intellektuellen Kapazitäten tatsächlich auf das eigentliche Projekt fokussieren und sind nicht damit beschäftigt, irgendwelche Excels zu befüllen oder manuell irgendwelche Rechnungen zu schreiben, um Extrembeispiele zu nennen, sondern haben da einfach ganz viel Kapazität frei, weil wir die einfach wegschieben. Ja. Und wenn man sich das oft sonst irgendwie in der Baubranche anschaut, ist das schon oft ganz anders da.
Ja, ist interessant, ne? Also gerade so diese Kombination einerseits Denkmal, also dieses alte Gebäude und dann aber so neue Strukturen irgendwie, ne? Dass das dann hilft. Kann man denn eigentlich sagen, also was macht denn eigentlich ein Denkmal zu einem Denkmal? Also nicht jedes alte Gebäude ist ja automatisch ein Denkmal. Wer entscheidet das eigentlich?
Ha. Spannende Frage, auch dass die Ansätze der Denkmalbehörden und der Wissenschaft dahinter sind einem gewissen Wandel unterzogen. Also wenn man sich überlegt, in der Weimarer Republik und davor gab es auch schon Denkmalschutz und auch in der NS-Zeit und da waren in der kompletten Zeit also Anfang des 20. Jahrhunderts, der Fokus wirklich auf Rekonstruktion. Also wir bauen das wieder, was es in der Vergangenheit mal war, und das ist jetzt Denkmalschutz.
Ja, griechische heute, Sachen, römische, was weiß ich. Ja.
Genau, oder irgendwie Gebäude, die mal irgendwo standen, die bauen wir wieder genauso auf, ja, wie sie in der früher mal irgendwann waren. Heute ist man eher darauf fokussiert zu sagen, die gebaute Substanz, die es gibt und die aber architektonisch und geschichtlich interessant ist, die soll bewahrt werden, um auch Techniken, wie man vor 100 Jahren oder vor 300 Jahren gebaut hat, die zu bewahren und für die Nachwelt erlebbar zu machen und auch vielleicht wieder wissenschaftlichen Prozessen unterziehen zu können, wenn man heute irgendwelche Dinge technisch noch nicht kann, aber die vielleicht in 50 Jahren kann, um da einfach so ein bisschen die Zeitzeugnisse zu bewahren. Und es geht gar nicht darum zu sagen, das Denkmal muss hinterher aussehen, wie es vorher schon mal aussah. Weil ein Gebäude ist ja lebt ja letztendlich auch, wenn man das so formulieren möchte. Und hat wirklich, ist immer einem Umbau irgendwie unterzogen. Also es ist nie so, dass ein Gebäude, so wie es mal fertiggestellt wurde, nach 100 Jahren auch noch dasteht. Ja. Und schon gar nicht nach 600 Jahren. Und damit umzugehen, das zu bewahren und auch durchaus ablesbar zu machen, wie sind jetzt beispielsweise Umwandlungen passiert. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Fabrikgebäude Wohnung reinbaue, dann darf man schon auch erkennen, okay, das war schon mal ein Fabrikgebäude und war nicht schon immer Wohnungen. Und gewisse Teile, ja, die kamen halt neu dazu. Das darf man dann schon auch erkennen. Und um auf die Frage zurückzukommen, wer entscheidet denn, ob das ein Denkmal ist? Ja, da gibt's spannende Prozesse, die auch nicht immer unbedingt objektiven Kriterien unterliegen, weil auch da so ein bisschen die Ressourcen, die der Gesellschaft und dem Staat irgendwie zur Verfügung stehen, auch dazwischen abgewogen werden muss. Also das Beispiel Rheinland-Pfalz gibt es gerade so um Bad Dürkheim drumherum, gibt es super viele alte Gebäude. Aber ich kann nicht nur ein Gebäude, weil es alt ist, unter Denkmalschutz stellen. Sondern es sind auch dann Faktoren wichtig, wer hat es gebaut, also welche Unternehmen vielleicht, welche Architekten waren da dran oder welche Planer waren da dran grundsätzlich oder welche Baumeister, wie das früher mal hieß. Oder was wurde in dem Gebäude gemacht? Also vielleicht ist auch das einfach nur wichtig, weil da irgendwas Spannendes drin stattgefunden hat. Und das sind Entscheidungsfaktoren, dass dann die Denkmalbehörde beschließt, okay, das Gebäude ist so wichtig, das schreiben wir auf die Denkmalliste und dann erfährt es ja auch Förderung. Und das ist quasi die Gegenabwägung, die da immer gemacht werden muss. Ist es denn auch so wichtig, das Gebäude unter Denkmalschutz zu stellen, dass ich es auch fördern möchte als Staat und Gesellschaft? Lustiges Beispiel. Gestern habe ich zufällig gelesen, dass in Brandenburg 2 Windräder unter Denkmalschutz gestellt wurden.
Okay. Weil
sind die ersten war der erste Windpark und sind die ersten 2 Windräder, die in Brandenburg gebaut wurden. Und es hat sich wohl ein Verein dafür eingesetzt, die nicht abzureißen und zu verschrotten, sondern die unter Denkmalschutz zu stellen und dementsprechend auch weiter nutzen zu können. Weil der Denkmalschutz auch baurechtliche Vereinfachungen bietet. Weil natürlich habe ich vor 30 Jahren Windräder anders gebaut, ich habe aber vor 600 Jahren Gebäude anders gebaut, also vor allem auf den Brandschutz und Wärmedämmung irgendwie abgezielt. Ne? War einfach fundamental anders, weil man viele Dinge einfach pragmatischer gemacht hat oder nicht durchdacht hat oder auch technisch nicht anders ging.
Das ist schon interessant. Ne? Ich guck wahrscheinlich jetzt ganz anders, wenn ich das nächste Mal durch Köln laufe.
Spreche mal ganz anders um.
Jetzt verstehe ich, wo so manches Denkmal herkommt. Aber ja, dann lass uns doch mal auf die Denkmäler gucken, würde ich sagen, oder?
Mhm. Ja.
Also, was würdest du denn sagen, gibt es so bestimmte Herausforderungen, die so den Kern treffen, die so ganz grundsätzlich bei Revitalisierung so die großen Punkte sind, wo man sagt, so daran entscheiden wir, machen oder nicht machen. Da wird es ja Dinge geben, die einfach immer wiederkehren.
Ja, genau. Also wie alle Wirtschaftsunternehmen da draußen haben wir ein wirtschaftliches Interesse. Das ist auf jeden Fall immer ein ausschlaggebender Punkt. Und das sind dann Unternehmensideen dahinter, die wir sagen, die legen wir an, um zu entscheiden, machen wir es oder machen wir es nicht. Und klar, die Wirtschaftlichkeit ist ein Faktor. Ein Faktor ist, wie aufwendig ist es, das Gebäude zu sanieren. Also heißt, habe ich überhaupt noch eine Tragstruktur, die ich erhalten kann? Weil nur weil ein Gebäude unter Denkmalschutz steht, heißt das nicht, dass es auch in einem guten Zustand ist oder dass sich das wirtschaftlich restaurieren oder renovieren lässt oder sanieren lässt, sondern oftmals stehen auch Denkmäler da, die kurz davor stehen, halt einfach zu zerfallen, weil sich niemand drum kümmert. Manchmal auch tatsächlich aufgrund des Denkmalschutzes sich dann niemand mehr drum kümmert. Dann ist es ganz wichtig, kriegen wir in dem Gebäude wirklich eine Nutzung hin, wie wir sie uns vorstellen? Also können wir da attraktive Wohnungen schaffen? Und dann ist es für uns schon auch ein wichtiger Faktor, ist das Gebäude auch groß genug? Also weil auch ein Einfamilienhaus kann unter Denkmalschutz stehen. Gerade gibt es ganz viele, die aus den 60er Jahren diese Bungalows unter Denkmalschutz gestellt werden. Aber das ist nicht unser Geschäft. Also da haben wir einfach zu wenig Skalierungseffekte, sondern wir schauen schon, dass wir wirklich 10 oder mehr Wohnungen in ein Gebäude reinkriegen.
Aber das, was so gerade klingt, ihr könnt ja euch natürlich richtig die Gebäude rauspicken. Dann könnt ihr selber entscheiden, welche Gebäude wirklich das beste Potenzial haben, um auch kostengünstig, aber letztendlich auch vom Erscheinungsbild auch richtig gut wieder instand gesetzt zu werden. Wie funktioniert das eigentlich bei so einem, ich sag mal, doch durchaus Spezialisten, ja, das auf jeden Fall. Kommen die Projekte auf dich zu oder seid ihr denn gefordert, mal sich so ein bisschen umzuschauen, zu sagen, so, das ist es, weil ich meine, die Recherche und der gesamte Aufwand ist schon sicherlich enorm. Ihr könnt ja sicherlich nicht jeden Quadratmeter in Deutschland und es gibt einige Gebäude in Deutschland, die unter Denkmalschutz stehen oder stehen werden. Wie geht sowas ab? Ist das Glückssache?
Glück ist natürlich immer irgendwie ein Faktor, weil man schon auch nicht alles beeinflussen kann in letzter Konsequenz. Und es ist schon sehr extrem unterschiedlich, wie Gebäude an uns herangetragen werden. Teilweise werden es uns wirklich aktiv angeboten von Eigentümern, teilweise auch von Gemeinden, die sagen, hey, wir haben da ein Gebäude, macht doch da sowas in die Richtung, wäre das nicht was? Dann ist es teilweise auch so, dass wir zufällig drüber stolpern, was so ein bisschen irgendwie seltsam klingt, aber manchmal entsteht in einem Gespräch auch einfach was oder wenn man irgendwie auf irgendeiner Veranstaltung ist und plötzlich entstehen einfach Kontakte, mit denen man einfach nie gerechnet hat und meistens geht es dann irgendwie ganz schnell. Oder was wir auch versuchen zu machen, ist uns wirklich um größere Quartiere als das, was wir bisher gemacht haben, um uns da auch weiterzuentwickeln, umzusetzen, wirklich da auch auf die Politik zuzugehen und beispielsweise Konversionsflächen, von denen es ja noch viele gibt, wovon auch meistens eine Großzahl an Gebäuden unter Denkmalschutz gestellt werden oder schon stehen, daran zu kommen und da entsprechend auch eine gewisse politische Arbeit zu leisten im Hintergrund und zu sagen, hey, uns da zu positionieren, hey, wir können das, schaut euch mal an, wir haben die und die Ideen und da auch Ideen schon in der Entwicklung auf der politischen Ebene einfließen zu lassen, weil wenn dann da mal ein Bebauungsplan erlassen ist und irgendwie Nutzungen nicht mehr sinnvoll sind, dann stehen plötzlich neue Interessen, die vielleicht auch nicht das Denkmal erhalten. Oder dann sich einfach irgendwann nicht mehr rechnet oder dass sich niemand findet, der das macht. Und da wirklich früh einzusteigen und zu sagen, hey, wir sind da der richtige Partner, wir steigen da auch gerne früh ein und konzipieren mit und setzen dann schon auch um.
Das heißt, neben dem Wirtschaftlichkeitsplan gibt es ja wahrscheinlich einen bestimmten Ablauf, prozessualen Ablauf, wie das Gebäude bewertet und wie dann letztendlich die ersten Maßnahmen vielleicht angeht. Ich habe das auch vorher nochmal aus dem Gespräch mitbekommen, dass du eben als Physiker tätig warst und im IT-Bereich, das heißt die exakten Abläufe von Prozessen, die sind sozusagen im FF und das kannst du jetzt wahrscheinlich auf so etwas übertragen. Es kommt also wirklich tatsächlich auf den gesamten Überblick drauf an, dass du das Gebäude erfassen kannst mit all seinen Potenzialen und dann wirklich stringent durchziehen kannst, weil darauf kommt es wahrscheinlich an, das Gebäude wirklich tatsächlich zum Erfolg zu bringen.
Genau, also es kommt schon wirklich darauf an, dann erstmal sich einen Überblick zu verschaffen, das Gebäude auch so ein bisschen zu lesen und zu verstehen und auch sich so ein bisschen das auf sich wirken zu lassen. Also du warst ja in der Gesangbuchfabrik, du hast ja wirklich einige Phasen mitbekommen schon. Ja, also ja. Da warst du auch schon mal da, wo noch Wände drin standen, alte.
Durfte ich auch mal sehen.
Genau,
die also, Transformation des Gebäudes, ganz
und dann
spannend.
Plötzlich waren es nur noch Hallen auf 6 Ebenen und jetzt stehen schon wieder Wände drin. Das hast du, glaube ich, auch die ersten hast du auch schon gesehen. Also, und die Vision zu haben, dass da später mal Wände drinstehen, wenn da aktuell andere Wände drinstehen oder dann gar keine Wände mehr drinstehen, das zu erfassen und zu fühlen, okay, das Gebäude, das hat was und da kann man eine Vision draus entwickeln, das ist so immer der erste Faktor, mit dem wir rangehen und dann versuchen wir uns immer zu beschäftigen, okay, gibt es eine gewisse Geschichte, wie ist die denn, ist die dokumentiert und das ist beim Denkmal meistens relativ gut, weil es gibt ja einen Grund, warum es unter Denkmalschutz gestellt wurde. Und dann auch wirklich alte Unterlagen rauszusuchen und uns dann Schritt für Schritt da ein bisschen anzunähern mit den verschiedenen Partnern. Also Vieles können wir mittlerweile selber, dass wir sagen, okay, so Tragstruktur, Zimmerer-Sachen, die kriegen wir irgendwie ein Stück weit selber hin. Wir sind gerade auch dabei zu gucken, dass wir die ganzen energetischen Schienen in-house hinkriegen, um wirklich frühzeitig zu analysieren, okay, was sind das denn für Aufwände, um das einem modernen und sehr hochwertigen energetischen Standard zu überführen. Dann natürlich beziehen wir den Architekten ein und dann kommt es immer so ein bisschen drauf an, wie schwierig ist das Gebäude denn eigentlich? Also haben wir so beim ersten Beginn den Eindruck, okay, Tragstruktur ist eher das Problem oder ist eher das Problem, wir haben keinen Platz, um Wärmeversorgung irgendwo hinzubauen, weil auch die erfordert einfach ja gewisse, gerade wenn ich Wärmepumpen, Luftwärmepumpen aufstellen will, brauche ich einfach einen Platz irgendwo auf dem Grundstück. Oder wie wenn Grünstadt auch jetzt Naturdenkmäler auf dem Grundstück hatten, ja, dann hat man plötzlich irgendwie nochmal Leute auf dem Grundstück, die wir davor gar nicht irgendwie auf dem Blick hatten, nämlich die baumökologische Begleitung, dass dann auch jemand mal wirklich den Baum sich anschaut, so kann der eigentlich stehen bleiben oder sieht es nur so aus, als ob er stehen bleibt, weil ich habe keine Ahnung, ja. Mhm. Und da, so nähert man sich an und dann hat man so einen Überblick und dann muss man es natürlich irgendwie in Zahlenwerk gießen und sagen, okay, das entsteht da ungefähr an Kosten, dafür kann man es verkaufen oder irgendwie behalten und vermieten und da eine Wirtschaftlichkeit draus zu machen. Und dann hat man so einen großen Blumenstrauß und dann muss man irgendwie versuchen, all diese Themen möglichst eng zusammenzubringen und dann eine Entscheidung zu treffen und nach vorne zu gehen und das Projekt durchzuziehen dann. Also am Anfang eher so ein bisschen Flexibilität, die sich dann das Projekt über ein bisschen dalassen, um den Bestand mitzuerleben, weil man entdeckt doch immer wieder neue Dinge. Und dann muss man es durchziehen, ja. Und dann vor allem den Bau effizient durchziehen.
Hm. Wie ist denn das eigentlich? Du hast gerade das Stichwort gesagt mit Thema Energie. Wie kriegt man das denn zusammen? Also alles, was da jetzt an neuen Anforderungen ist, an alles, was so unter dem Schlagwort Klimaschutz irgendwie läuft und Nachhaltigkeit. Und dann habe ich ein Denkmal, wo ich bestimmte Dinge ja gar nicht machen darf, so, oder zumindest nicht sichtbar wahrscheinlich nicht machen darf, stelle ich mir die Quadratur des Kreises vor.
Ja, ein Stück weit schon. Die erste Antwort ist immer, naja, wir machen ja das Nachhaltigste im Bauen, was man tun kann. Wir lassen die graue Substanz stehen oder wenn es vorwiegend Holz der Baustoff ist, auch das Holz hat ja CO2 gespeichert, wir lassen das stehen und reißen es nicht ab und entsorgen es. Das heißt, wir sind schon mal von vornherein viel klimafreundlicher als jeglicher Neubau, weil jeglicher Neubau, egal wie ich ihn baue, hat viel mehr Aufwand. Also in physischem Aufwand gedacht. Und dann ist es schon so, dass die energetischen Standards, die aus den gesetzten Vorgaben gehen, haben gewisse Erleichterungen für den Denkmalschutz, weil einfach jedem klar ist, hey, der Denkmalschutz steht da so ein bisschen im Vordergrund und ich kann gewisse Dinge nicht tun, wie ich kann eigentlich nie eine Außendämmung anbringen, sondern ich muss immer von innen dämmen. Dadurch verändert sich das Gebäude, dadurch verändert sich die Substanz, dadurch verändert sich einfach auch, wenn ich Wände reinstelle, verändert sich einfach grundlegend, wie da drin die Luft zirkuliert.
Ja, klar. Ja.
Und das ist schon ein Stück weit aufwendig und deswegen sind wir dabei, das die Leistungen im eigenen Haus zu haben und das von vornherein viel besser noch in den Griff zu kriegen.
Das ist ein wichtiger Punkt, ne? Die Leistung dann im eigenen Haus zu haben. Würdest du sagen, das, was da an Erleichterungen dann für Denkmalschutz ist, auf der Anforderungsseite, also passt das so oder würdest du sagen, so boah, also da muss aber mal ganz grundlegend irgendwie Hand angelegt werden?
Also tatsächlich, manchmal denkt man schon so, boah, da könnte sich echt was, könnten ein paar Sachen einfacher sein. Aber fairerweise muss man auch sagen, man kriegt dafür auch einen Haufen Förderungen im Denkmalbereich. Und nur mit diesen Erleichterungen, wie wir sie heute haben, und ich glaube, es macht nicht wirklich Sinn, sie noch weicher zu machen, kriege ich es überhaupt hin, dass so viel alte Gebäude auch umgenutzt werden und revitalisiert werden und bestehen bleiben. Das heißt, wenn man da wieder dran schrauben würde oder die Schrauben enger machen würde noch und mehr Richtung Neubaustandard gehen würde, hätte es meiner Meinung nach zur Konsequenz, dass weniger Gebäude tatsächlich saniert werden und nutzbar gemacht werden, sondern dass die halt abgebrochen werden, neu gebaut werden. Ja. Und das wäre das Schlimmste, was wir tun können, eher aus Klimaschutzgesichtspunkten. Ja. Vielmehr denke ich, dass man es auch in anderen Sanierungsprojekten, die nicht unter Denkmalschutz stehen, da sollte man vielmehr die Erleichterung auch ermöglichen, weil bei uns ist die Entscheidung schon ganz oft, wenn es ein Gebäude ist, wo fraglich ist, ob es unter Denkmalschutz gestellt wird, die ganz klare Entscheidung, okay, wenn es nicht unter Denkmalschutz steht, dann wäre die Entscheidung Abbruch, und also meistens auch Totalabbruch und komplett neu bauen. Und wenn es unter Denkmalschutz steht, ja okay, perfekt, dann können wir es sanieren, dann ist das irgendwie dann macht das Spaß, dann funktioniert das auch bauphysikalisch. Aber wenn ich in einer normalen, klassischen Sanierung ohne den Denkmalschutzfaktor die exakt gleichen Standards wie beim Neubau hinkriegen muss,
gibt es denn eigentlich Punkte, wo du sagst, da kann man auch von den alten Gebäuden eigentlich was lernen? Also sei es an Material oder auch an konstruktiven Dingen. Ne? Also ich finde, wir haben auch schon drüber gesprochen, Raphael und ich, also man neigt ja immer dazu zu sagen, oh, wir haben jetzt irgendwie Anforderungen, keine Ahnung, wir müssen die Gebäude kühlen oder was, also kommt eine Kühlanlage rein. Ne? Das wird so aufgerüstet irgendwie technologisch, wenn man sagt, das ist die Lösung. Ne? Und manchmal, finde ich, fragt man sich ja auch so, vielleicht wäre Low-Tech irgendwie das Bessere. Ne? Oder man guckt mal, wie haben wir eigentlich vor 300 Jahren irgendwie was gebaut. Vielleicht war das eine viel einfachere Lösung. Kann man sich da was abgucken?
Ja, tatsächlich. Also gerade wenn man in die verschiedenen Regionen unserer Welt schaut, wurde schon ja fundamental anders gebaut in den verschiedenen Klimazonen, weil einfach die Wetteranforderungen, die Klimaanforderungen einfach andere waren. Also typischerweise irgendwie im Süden Europas hat man eher mit Arkaden gebaut oder mit zurückgesprungenen Wohnungen, kleinere Fenster, weil es kommt einfach weniger Wärme rein, weil ich habe weniger Sonneneinstrahlung auf Glasscheiben. Wir machen eher typisch große Fenster, weil das ist bei uns in unseren Breitengraden nicht unbedingt ein Problem, dass es zu heiß wird, in Zukunft gleich wahrscheinlich gewesen, schon, aber in der Vergangenheit nicht unbedingt. Und das auch sowas, wie was wahrscheinlich jeder so ein bisschen kennt, der irgendwie mal in Frankreich oder sowas war, auch das Thema wie eine Heizung, also den Heizkörper, den klassischen, wie wir den aus unseren Wohnungen kennen, den gibt es in vielen Ländern dieser Welt einfach nicht. Und da steckt dann viel schon in den Details, aber das wir driften von der eigentlichen Frage ein bisschen ab, oder ich. Man kann auf jeden Fall architektonisch super viel lernen aus der Vergangenheit. Man hat für viele Dinge immer irgendwie eine Lösung gefunden und oftmals auch eine pragmatischere und einfachere Lösung. Und es stand auch viel mehr im Vordergrund der Mensch, der mit dem Gebäude lebt, in dem Gebäude lebt, das Gebäude von außen wahrnimmt. Und heute wird architektonisch und vor allem stadtplanerisch ganz oft langweilig irgendwie geplant. Und das ist schon, finde ich, der größte Faktor, wo man sich nochmal so auf die letzten 100 Jahre zurückgesprungen nochmal drauf besinnen kann, dass in den letzten Jahrzehnten schon ein bisschen wilde Dinge in Deutschland passiert.
Was mir jetzt noch gerade einfällt, ist genau dieses Spannungsfeld, wie du das Projekt in Zusammenarbeit mit den Denkmalämtern organisierst, weil letztendlich das, was du auch gerade angesprochen hattest, vieles darf ja in dem Gebäude beibehalten werden, aber aufgrund der neuen Technik oder neuen Anforderungen vielleicht eben neu angepasst werden. Und das hat durchaus eben auf die Struktur beziehungsweise vielleicht sogar auf die Architektur Einfluss. Gibt es dann in den Denkmalschutzämtern, ich sag's mal, so ein Formalismus, der völlig die individuellen Aspekte vielleicht einer Planung gar nicht berücksichtigen? Oder ist es wirklich so teilweise auch eine menschliche Komponente bei den Mitentscheidern auf der Seite der Ämter, wo du dann darauf eingehen kannst und auch in gewisser Weise um eine Einsicht kämpfst?
Also ganz oft ist es ja, wie in jedem in der menschlichen Interaktion, sind wir alle Menschen und das ist ein großer Einflussfaktor. Aber tatsächlich ist, wenn man gerade den Brandschutz und den Denkmalschutz gegenüberstellt, beim Brandschutz ist ganz klar, da ist alles bemessen, da ist alles objektiv, im Zweifel nachher nachbessbar. Ist es so oder ist es so nicht? Das ist relativ stringent. Und im Denkmalschutz ist es ja schon viel über Argumentation, subjektive Wahrnehmung. Da muss man ganz anders rangehen und mit den Denkmalschützern auf den Behörden auch anders kommunizieren. Und meistens ist es so, dass ein Denkmalschützer für extrem viele Gebäude zuständig ist und die überhaupt gar nicht alle kennen kann. Mhm. Und den dann da, oder oftmals auch Frauen, die entsprechend abzuholen, in das Projekt und in das Vorhaben einzubinden und sich dann da auch so ein Stück weit reinzugehen. Weil, wie wir das alle kennen, wenn wir mit 200 Fragen überrollt werden, ja, dann, und die zweite gefällt mir nicht, dann ist meistens, und ich habe eine beschränkte Zeit, dann ist irgendwie die Konsequenz, ja, okay, dann überall nein. Wenn ich aber halt nach und nach stückchenweise erst die wirklich wichtigen, drängenden Themen bespreche, die auch genehmigungsrelevant sind und dann im Projektablauf immer wieder Dinge bespreche und die Behörde mitnehmen kommen wir zumindest immer zu dem Ergebnis, dass wir mehr hinkriegen, als wir manchmal am Anfang gedacht haben. Weil sich auch oftmals dann im Verlauf Dinge einfach anders darstellen. Also wenn man eine Wandverkleidung wegnimmt, gestern haben wir auf der Baustelle entdeckt, okay, die eine Wand, da ist irgendwie doch Sandstein unten drunter und nicht irgendwie Mauerwerk. Also kein Ziegelmauerwerk oder betoniert, sondern das sind Sandsteine. Okay, plötzlich Plan umschmeißen, wie machen wir es jetzt? Und auch da muss man halt immer wieder die Denkmalbehörde den ganzen Bauablauf über mit einbeziehen und Dinge besprechen. Das ist schon aufwendig, macht aber auch irgendwie Spaß.
Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, dass im Verlauf der Revitalisierungsmaßnahme durchaus eben die ein, die andere Überraschung mit dazukommt, die Kunden, die Investoren, die Nutzer aber ganz zu Anfang eigentlich einen Traum kaufen. Sie sehen zwar den Rohbau des Gebäudes in einem bestimmten Zustand, müssen sich das eine oder das andere vielleicht vorstellen, wie das dann am Ende aussieht, aber es können durchaus einige Überraschungen aufkommen. Nimmst du die Kunden dann mit auf die Reise oder heißt es einfach, ich habe jetzt für diese Immobilie, für diese Quadratmeter bezahlt und ich möchte ganz gerne das exakt in dieser Form dann übergeben bekommen? Gibt es da so eine Interaktion, dass du sie mit wirklich tatsächlich auf die Reise mitnimmst?
Also die Interaktion ist auf jeden Fall essentiell und die ist bei uns auch essentieller und ich glaube deutlich höher, als das in Neubauprojekten der Fall ist, weil eben immer wieder Dinge auftauchen, die sich einfach anders darstellen später. Heißt aber auch, in unseren Verträgen sind gewisse Flexibilitäten angelegt, weil es einfach nicht anders geht. Sorry. Und genau, gewisse Dinge sind einfach vertraglich so angelegt, dass wir eine Flexibilität haben. Aber wir müssen da wirklich den Kunden schon auch mitnehmen und mit dem Kunden das besprechen. Dementsprechend gehen wir aber an unsere Projekte ran, dass wir mit unseren Kunden viele Gespräche vorher führen und auch einfach ins Gebäude schon rein können und dem Kunden viele Dinge zeigen und erklären können. Und dann aber auch dem Kunden während dem Bauablauf mitnehmen und im Zweifel mit ihm halt Dinge nochmal abstimmen müssen. Oftmals, meistens ist es zumindest so, dass wir dann eine architektonische Lösung finden, die die Wohnung cooler macht als vorher, wenn wir was Neues entdecken, weil meistens ist es ja dann ein denkmalrelevanter Aspekt, den man gefunden hat. Und das müssen wir dem Kunden vorher erklären.
Also ihr verkauft die Wohnung dann an Einzelanleger, sage ich jetzt mal, die sich da ihre Wohnung kaufen, richtig?
Denn, ja, teilweise auch Eigennutzer,
ja. Ja. Und dann ist das immer so, dass die in der Projektphase, während ihr plant, schon verkauft? Oder gibt es auch, wenn ihr fertig seid, dass ihr sagt, so, wir haben jetzt hier immer noch Wohnung und jetzt gehen wir damit an den Markt?
Verkaufen immer, wenn wir... Sobald wir die Baugenehmigung haben, verkaufen wir und erst wenn wir vollständig verkauft haben, vielleicht bleibt mal eine Wohnung übrig, starten wir den Bau.
Ah, okay. Ja.
Hat aber auch den Hintergrund, dass unsere Erwerber müssen gekauft haben. Eigentümer sind sie formalrechtlich nicht, aber sie müssen einen Kaufvertrag unterschrieben haben, damit sie an der steuerlichen Abschreibung, also okay, der Sonderabschreibung partizipieren. Sonst geht die mindestens anteilig verloren.
Ja. Ja, okay. Und
wir haben dann auch nichts mehr davon, weil wir haben es ja verkauft. Das heißt, auch der Teil, der uns zufallen würde, fliegt auch aus unseren Büchern raus, salopp gesagt. Das heißt, der Kunde hat ein großes Interesse, das vorher zu kaufen und auch deswegen kriegen wir es hin, ja.
Ja, okay, verstehe.
Ja, das ist sicherlich auch eine ganz große Herausforderung, bei solchen Bauten genau den Ansprüchen auch der Endkunden gerecht zu werden und letztendlich auch den anderen Ämtern, aber auch entsprechend der Ansprüche jetzt zu der Energiewende, weil ich meine, so ein Gebäude, das, was du auch angesprochen hattest, du kannst ja, was die Baumaterialien und so weiter anbetrifft, was die Architektur anbetrifft, um das Gebäude drumherum oder im Gebäude selbst viel Einfluss nehmen, aber es muss ja natürlich auch das Gebäude an die aktuellen Anforderungen, was Smart Grid anbetrifft, Smart City, es darf ja keine einzelne Insel in einer schönen Stadt sein. Das heißt, ihr seid auch gefordert, die einzelnen Disziplinen, wie eben den entsprechenden Stromanschluss für womöglich die Ladesäulen auch mit anzudenken, Gebäudeautomation und so weiter. Das heißt, die ganze Palette kommt ja auch noch mit auf euch zu.
Ja, auf jeden Fall. Also auch Beispiel PV-Anlagen war vor mehreren Jahren nicht denkbar, dass es auf ein Denkmal gebaut wird.
Okay, heute schon. Eigentlich normalerweise. Und jetzt wird es sozusagen entsprechend der...
in einigen Bundesländern verpflichtende Vorgabe. Natürlich muss man sich dann schon mit dem Denkmalschutz abstimmen und das muss sich irgendwie einfügen und das muss schon irgendwie passen. Aber das ist auch so eigentlich die gleiche Leier bei jedem einzelnen Punkt. Es muss sich irgendwie einfügen. Aber auch andersrum. Das Denkmal ist oftmals das stadtbildprägende Element. Das heißt, von dem Faktor, den du nanntest, mit es muss irgendwie schon auch schön sein. Ja, meistens ist das Denkmal der schöne Teil, warum Leute drumherum wohnen oder selber da drin wohnen. Und die technischen Aspekte, ja, die müssen halt auf dem heutigen Standard sein. Und meistens bekommt man es hin, manchmal muss man Abstriche machen, wie wir es auch vorhin bei den energetischen Faktoren hatten. Aber mit individuellen Lösungen geht eigentlich schon alles.
Mhm. Markus, wenn du jetzt so mal die ganze Geschichte hörst, kommst du wieder auf den Geschmack?
Ich mal vielleicht nach einem Altbau umzuschauen, dann müsst du das wahrscheinlich erstmal zu Hause um deine Erlaubnis fragen, oder?
Ja, ich glaube, ich könnte da ganz, ganz leicht überzeugen, wenn ich das richtige Objekt habe. Ne? Die Frage ist die Qualität. Ne? Also ich glaube, aus der Hand von Profis könnte das was werden.
Ja, denke ich auch. Ja, ne? Genau. Ja, das ist das wirklich Entscheidende. Also wir laufen auch oft durch Denkmäler und denken, oh Gott, wer war denn hier im Werk? Auch schon so vor 10 Jahren sanierte Objekte oder so, die uns manchmal angeboten werden. Und wir denken, ja, okay, also eigentlich müsste man nicht viel sanieren, weil es schon vieles gemacht, aber wenn es unserem Standard entsprechen müsste, müssten wir uns einmal komplett rückbauen und es nochmal neu machen.
Ja. Zum Abschluss hätte ich aber noch eine Frage, falls ich schaue ich gerade zu dir, ob wir wirklich tatsächlich fast am Ende sind. Bastian, gibt es da noch so einen Traum, ich möchte ganz gerne genau dieses Gebäude mal umgesetzt haben, weil es ja vielleicht historisch bedingt eben diese und diese Geschichte und diese Historie hat und da möchtest du dich ganz gerne mal verwirklicht haben. Und würdest du ganz gerne die Regeln bei der Revitalisierung von denkmalgeschützten Gebäuden irgendwie eigenwillig mal umschreiben, damit es einfacher und besser geht? Und was wäre das?
Also tatsächlich bin ich, glaube ich, einer der wenigen in eurem Podcast, der sagt, dass ich eigentlich schon vor allem mit den Denkmalthemen durchaus zufrieden bin, weil sie sind Teil unseres Geschäftsmodells. Was man schon anpassen sollte, ist vielleicht, dass nicht in jedem Bundesland und teilweise in jeder Kommune irgendwie Bauen anders funktioniert, sondern da schon mal eine gewisse Vereinheitlichung passiert, aber da unterscheiden wir uns nicht von jedem anderen Bau auch. Die Denkmalaspekte, da sollte das Einzige, was man da sich vielleicht überlegen könnte, was sich da ändern sollte, sollte sich aber auch aktuell schon wieder entspannen aufgrund weniger Bauvorhaben, dass die Denkmalbehörden nicht immer unterbesetzt sind. Also meistens hat man in einer Großstadt eine Person, die für Denkmalschutz zuständig ist auf der Behörde. Ja, wenn die halt mal 6 Wochen im Urlaub ist, ist sie halt 6 Wochen im Urlaub, dann passiert auch nichts.
Ja, ja,
da können sie nichts abstimmen, gar nichts. Also dann liegt der Bauantrag, da liegt die Voranfrage, da liegt alles. So, und dann sind 6 Wochen rum und dann muss man wieder aufholen. Das heißt, man ist dann im Stapel irgendwo und dann auch in gewisser Weise nach Wichtigkeit. Das ist ein personalpolitisches Thema und ein Haushaltsthema wahrscheinlich in den Verwaltungen. Aber die Regeln sind eigentlich sehr gut, dass man damit umgehen kann. Es sind eher die ganzen anderen Bauvorschriften, die es schwierig machen.
Und das Traumgebäude?
Genau. eins für mich natürlich, das ist das Wichtigste.
Ja, das Traumgebäude, keins so richtig konkret ist.
Muss ja nicht in Deutschland sein, ne? Das kann ja.
Ja, das Thema ist, dass meistens die Gebäude, die wir ja umbauen, sind Fabrikgebäude, die nicht unbedingt bekannt sind, weil die gerade die bekannten, wirklich, wirklich, wirklich in der Öffentlichkeit bekannten Denkmäler, ja, die sind meistens auch in einem super Zustand. Also die meisten Schlösser, die meisten irgendwelche Fabrikantenvillen oder sowas, die sind in einem Top-Zustand. Aber die interessanten Projekte sind die, die auch erstmal niemand auf dem Schirm hat, die sich auch irgendwie so ein bisschen in der Stadt verstecken und die man dann entdecken muss und wieder zu ihrem Glanz verhelfen muss, ja.
Aber ich finde gerade die, mal abschließend den Gedanken vielleicht nochmal loswerden, das finde ich ja ganz spannend. Also das Gebäude hat ja eine gewisse eigene Geschichte. Wie es entstanden ist, wie es vielleicht genau zu dem Zustand, wie es jetzt gerade ist, gekommen ist, aufgrund von, sage ich mal, irgendwelchen Insolvenzen oder welchen Verwerfungen auch immer. Und jetzt bekommt es wieder eine neue Geschichte. Das heißt, ihr haucht dem Gebäude wirklich tatsächlich etwas Neues ein. Und das gehört aber letztendlich auch zu der zum Gebäude mit dazu. Und das müsst ihr auch nach außen hin tragen, oder? Das ist ja eine Persönlichkeit des Gebäudes letztendlich.
Ja, auf jeden Fall. Und wir versuchen immer die Geschichte des Gebäudes auch ein Stück weit in den Vordergrund zu stellen und auch darzustellen, wie und dass wir die Geschichte des Gebäudes verstehen und auch in die Zukunft weiterschreiben. Und dass die Bewohner der Gebäude auch später einfach ein Teil dieser Geschichte sind und sich da einfügen und die Gebäude meistens über ihre klassische Lebenszeit hinaus sind und wir aber sie so aufrüsten und denen neues Leben einhauchen, dass sie nochmal genauso lange überleben und das nur mit unseren Kunden zusammen funktioniert und nur mit den Bewohnern später. Und das ist schon wirklich spannend zu sehen, ja. Und Das sind schon alle immer mal mit Herzblut dabei. Weil es einfach, es lebt irgendwie. Das Gebäude hat eine Seele, so ein altes Gebäude. Ja.
Das klingt nach einer tollen Aufgabe, ne? Und Gebäude hat eine Seele, ist ja eigentlich das perfekte Schlusswort, würde ich sagen.
Oder? Ich habe Lust auf ein sein
Altbau. So, wir gehen sofort wieder aus dem Neubau raus. So, ja, also Bastian, vielen Dank für die Einblicke.
Besten Dank, ja.
Man hat das Herzblut, sag ich mal, gemerkt. Ich glaube, durchs Mikro auch gehört. Und ja, wir gucken uns demnächst mal was an, ne? Würde ich sagen, nochmal.
Gerne, auf jeden Fall.
Ja, gerne. Also wir sehen uns auf jeden Fall mal auf einem unserer Projekte, ja.
Sehr schön.
Sehr gerne, die Einladung steht.
Super, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Viel Erfolg noch weiter.
Dann, vielen Dank.
Danke euch.
Bestens, danke. Tschüss.
Jetzt bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen, nämlich vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Sie uns zu dieser Folge von Sphäre im Talk etwas sagen möchten, Lob, Kritik oder einfach Ihre Gedanken, wenn Sie uns ein Thema vorschlagen möchten oder vielleicht einen Gast, die oder den, die Immobilienwelt da draußen unbedingt mal hören sollte, dann können Sie uns schreiben. Am besten direkt an talk@rotonda.de oder talk@jung.de.